Römer Kapitel 14 und ich lese jetzt zunächst den Abschnitt und da wollen wir gut hinhören und mitlesen womöglich, weil das ist das Wichtigste, was heute gesagt wird. Gottes Wort, Römer 14 von Vers 1. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst nur Gemüse, das nur in Klammern. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richtet den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen in seine Familie. Wer bist du, der den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr kann ihn aufrechterhalten. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Feiertage sind gemeint. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag achtet, achtet ihn dem Herrn. Wer isst, isst dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und Dank sagt Gott. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Jemand sagte mal, niemand ist eine Insel. Wir sind nicht nur isoliert, keiner lebt nur für sich und stirbt für sich, denn sei es, dass wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn, das heißt, wir gehören dem Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als über Lebende. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr darüber, dass dem Bruder kein Anstoß oder Ärgernis gegeben wird. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich selbst gemein oder unrein ist, nur dem, der etwas für gemein achtet, dem ist es gemein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Ein paar Verse noch. So lasst uns nun dem nachstreben, was des Friedens ist und dem, was zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß isst. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Soweit dieser längere Abschnitt, ein ganzes Kapitel, Römer 14. Ich muss euch sagen, in der letzten Zeit bin ich immer wieder mit dem Problem von Spaltungen und Abspaltungen in Gemeinden konfrontiert worden. Wenn ich das ganze letzte vergangene Jahr zurückdenke und auch schon in diesem jungen Jahr, habe ich von mehreren Gemeinden im Land gehört, dass es dort große Probleme gibt. Und uns ist allen klar, solange es Gemeinde Jesu hier auf dieser Erde gibt, solange hat die Gemeinde auch mit dieser Gefahr von Spaltungen zu kämpfen. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, wo Gott wirkt, da macht sich auch der Teufel auf. Er ist es, der seit fast 2000 Jahren Zwietracht und Spaltungen in die Gemeinden hineinbringt. Aber ich glaube fest, dass wir die Gefahr von Spaltungen minimieren können, freilich nicht ganz aus der Welt schaffen, aber minimieren. Zunächst möchte ich ein paar Grundsätze allgemeiner Natur nennen, die ich von einem alten, sehr weisen Bruder gelernt habe, und dann wollen wir noch ein paar hilfreiche Dinge hier aus Römer Kapitel 14 herausarbeiten. Wir sehen jetzt mal auf der Folie, dass es zunächst drei Grundkategorien gibt, in die wir Aussagen der Schrift einteilen können. Dass mich niemand missversteht. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die gesamte Bibel von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 aus Gottes inspiriertem, vom Geist geschenkten Wort besteht. Und ich hoffe, ihr seid auch davon überzeugt. Wirklich, aus tiefster, innerer, eigener Überzeugung. Nicht, weil das irgendjemand gesagt hat, sondern weil ihr selbst die Bibel gelesen und studiert habt und gesehen habt, sie ist unvergleichbar mit jedem anderen Buch der Literatur. Aber wir wissen doch alle, dass nicht jede Aussage der Bibel dieselbe Gewichtung hat, dieselbe Bedeutung. Das neutestamentliche Zeugnis von der Auferstehung Jesu hat doch viel mehr Aussagekraft und Bedeutung als das Geschlechtsregister des Esau im Alten Testament. Das steht auch in der Bibel, das hat auch eine gewisse Bedeutung. Aber das steht doch nicht auf der gleichen Ebene, die Auferstehung Jesu und das Geschlechtsregister des Esau. Und darum glaube ich, dass es weise ist, die Aussagen der Bibel im Blick auf ihre Gewichtung, im Blick auf ihre Bedeutung vom Inhalt her, in drei Grundkategorien einzuteilen. Und das erste sehen wir hier, es gibt Aussagen in der Bibel, die absolut fundamental und grundsätzlich sind. Fundamental und grundsätzlich. Dann gibt es als zweites wichtige Dinge, die aber nicht fundamental sind. Ich werde gleich erklären, was ich damit meine, was darunter zu verstehen ist. Und drittens gibt es dann Dinge, die nicht wesentlich sind, die auch in der Bibel stehen, die auch ihre Bedeutung hatten in dem jeweiligen Zusammenhang, in dem sie gesagt wurden, aber die nicht in dem Sinn so wesentlich sind, dass sie jetzt alle Christen zu allen Zeiten in der gleichen Weise einfach beherzigen müssen. Erste Aussage. Aussage, die absolut fundamental und grundsätzlich sind. Da können wir jetzt die nächste Folie schon nehmen. Das sind Dinge, über die nicht verhandelt werden kann. Hier geht es um Grundlagen des christlichen Glaubens, die alle wahren Christen auf der Welt glauben. Wer diese fundamentalen Aussagen leugnet, ist ein sektiererischer Mensch und ein Irrlehrer. Wer diese Aussagen leugnet, der ist letztlich kein Christ oder er ist so abgeirrt vom christlichen Grundwahrheiten, dass er sich in einem sehr, sehr gefährlichen Bereich bewegt. Was gehört zum Beispiel zu diesen fundamentalen Dingen des Glaubens? Das erste sehen wir hier, die Inspiration der gesamten Heiligen Schrift in ihren 66 Büchern. Ohne Apokryphen, ohne die verhüllten Schriften des Alten und Neuen Testaments. 66 Bücher, das ist die inspirierte Bibel. Und wer das ablehnt, wer diese Tatsache der Inspiration der Schrift, die sie selbst bezeugt, in Zweifel zieht, der begibt sich auf einen sehr gefährlichen Weg. Dann gehört als nächstes zu diesen fundamentalen Dingen das Wesen Gottes, dass er ein dreieiniger Gott ist. Wir sprechen von der Dreieinheit Gottes. Der Begriff ist besser als Dreieinigkeit, der ist belastet von der Kirchengeschichte, aber es gibt eine Dreieinheit Gottes, das heißt, dass Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist ist. Wir haben das wunderbar gesehen, auch im Passamal vorgestern Abend, wie auch da die drei Personen der Gottheit letztlich dargestellt sind. Viele falsche Sekten leugnen die Dreieinheit Gottes. Die Zeugen Jehova leugnen die Dreieinheit. Und andere sektiererische Gruppen. Auch der Islam leugnet die Dreieinheit Gottes. Dann haben wir die absolute Gottheit und Menschheit des Herrn Jesus Christus. Interessant, auch das wird von vielen Sekten zum Beispiel geleugnet. Dass Jesus wahrer Mensch war, so wie wir, alle Bedürfnisse hatte, die Menschen haben können und Empfindungen, aber dass er zugleich wahrer Gott war, Gott von Ewigkeit, der Mensch geworden ist. Das ist sicher eine nicht leichte Glaubenswahrheit, diese sogenannten komplementären Dinge zusammenzubringen, die sich scheinbar widersprechen. Aber das brauchen wir auch nicht bis in die allertiefsten Tiefen zu verstehen. Wir dürfen es einfach im Glauben so nehmen, weil es uns die Bibel so sagt. Auch wenn wir es nicht voll verstehen können. Das heißt nicht, dass beim Bibellesen der Verstand an der Garderobe abgegeben werden muss. Das will ich damit nicht sagen. Sondern ich will damit sagen, dass es manche Lehrwahrheiten der Bibel gibt, die wir mit unserem kleinen, auch gefallenen Verstand nicht voll ergründen können. Der stellvertretende Tod, die Grablegung und die leibliche Auferstehung Jesu werden in 1. Korinther 15, 1 bis 3 als fundamentale Tatsachen des Evangeliums genannt. Wer daran nicht festhält, der ist abgeirrt vom Evangelium. Der hat ein anderes, ein falsches, ein letztlich gar kein Evangelium mehr. Der stellvertretende Tod unseres Herrn, die Grablegung, dass er wirklich tot war und seine leibliche Auferstehung. Dann ist fundamental die Errettung allein aus Gnade durch den Glauben. Das glauben alle wahren Christen, die es je gegeben hat, dass man nur aus Gnade, nicht durch die Werke, sondern allein aus Gnade, durch Glauben an den Herrn Jesus Christus errettet werden kann. Auch nicht durch die Sakramente, nicht durch Zugehörigkeit zu irgendeiner Gemeinde oder Gruppe oder Kirche. Dann glauben Christen die fundamentale Wahrheit der Wiederkunft Jesu Christi. Es gibt da sicher Unterschiede, auf die werde ich gleich kommen, wann der Zeitpunkt der Wiederkunft ist. Aber alle wahren Christen glauben, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Dann noch als letztes in meiner Aufzählung hier. Fundamental ist auch, dass die Bibel davon spricht, dass es eine ewige Seligkeit der Erlösten gibt und auch eine ewige Bestrafung der Verlorenen. Das sind Fundamente des christlichen Glaubens. Das gehört dazu. Wer daran bröckelt oder abtun will oder hinzutun, der begibt sich auf einen sehr, sehr gefährlichen Weg. Also das mal zusammenfassend gesagt, sind diese grundlegenden, fundamentalen Lehren der Schrift und auch Glaubensinhalte der Christen. Im Judasbrief heißt es einmal von dem teuren Glauben, der uns überliefert worden ist. Das ist der teure, der kostbare Glaube, der Menschen erretten kann, der Menschen mit Gott versöhnen kann, der ihnen Friede bringen kann, Vergebung der Sünden und ewiges Leben. Das haben wir zu glauben. Und das sind keine verrückten Dinge, das sind keine absurden Dinge, das sind vernünftige Dinge. Und zu glauben für ein Herz, das wirklich erkannt hat, dass es verloren ist vor einem heiligen Gott. Alles, was dem widerspricht, wurde zumindest seit der Reformation vor 500 Jahren, als diese Wahrheiten zum Teil wieder neu entdeckt und auf den Leuchter gestellt wurden, alles, was dem widerspricht, wird durchgängig als Irrlehre zu bezeichnen sein. Nicht nur als falsche Erkenntnis, sondern wirklich als Irrlehre, wenn jemand diese Dinge hier ablehnt. Jetzt kommen wir zu der zweiten Kategorie, die Dinge, die wichtig sind, aber nicht fundamental. Das heißt, es könnte Christen geben, die das nicht genauso glauben wie wir, aber die trotzdem Christen sind, weil es um Dinge geht, die nicht fundamental sind, die wir eben gesehen haben. Diese Dinge sind wichtig, sonst würde sie die Bibel nicht lehren, aber sie sind nicht fundamental. Das heißt, jemand, der diese Dinge anders sieht oder anders praktiziert, ist trotzdem ein Kind Gottes und darum auch mein Bruder oder meine Schwester. Nehmen wir zum Beispiel, zuerst noch, bevor das Aufgedeckte kommt, das Beispiel der Taufe. Wir wissen alle, dass es in dieser Lehrfrage der Taufe sehr unterschiedliche Sichtweisen gibt im gesamten Spektrum der Christenheit. Vom extremen Sakramentalismus bei den Befürwortern der Säuglingstaufe, ich nenne sie manchmal nicht so ernst gemeint, Baby-Zwangsbefeuchtung, aber letztlich ist es das, ja. Also bei den extremen Befürwortern der Säuglingstaufe auf der einen Seite bis zum extremen Baptismus auf der anderen Seite. Es gibt in Amerika zum Beispiel Baptistengemeinden, die nennt man Big B Churches. Es gibt also Small B und Big B Baptistengemeinden in Amerika. Die Big B mit dem großen B vorne, die betonen die Taufe so sehr. Und es dreht sich wirklich alles nur noch um die Taufe. Und machen das zum Schibolett des Christentums. Was soll das heißen? Das ist ein Ausdruck aus dem Alten Testament, ja, als einmal Menschen erkannt werden mussten, gehören sie zum Volk Gottes oder nicht? Und sie mussten dieses Wort Schibolett aussprechen. Und die, die nicht zu Israel gehörten, die konnten das nicht aussprechen. Die haben das so Schibolett, so komisch gelispelt. Und dann waren sie erkannt, es sind Falsche, es sind nicht Juden und sie wurden getötet. Also das Schibolett, wer das aussprechen kann, der erwies sich als wahrhaft zum Volk Gottes gehörig. Und es gibt Gemeinden, die machen irgendwelche Dinge zum Schibolett des Christentums. Sie sagen, wer das nicht genauso kann und macht und tut und lehrt, der ist kein wahrer Christ. Und manchmal wird es sogar mit dieser Lehre der Taufe getan. Ganz im Ernst, was meint ihr, wie viele Gemeinden sich schon an der Tauffrage gespalten haben? Manche Gemeinden haben sich gespalten, weil die einen gesagt haben, es muss nach vorne getauft werden und die anderen haben gesagt, es muss nach hinten getauft werden. Und dann gab es eine Spaltung und auf der einen Straßenseite kamen die zusammen und auf der anderen Seite die. Das ist sehr traurig, wie der Teufel das fertig bringt, an solchen Punkten, die letztlich nicht fundamental sind, Spaltungen zu bewirken. Und deswegen fragen wir jetzt, wie sichert man nun die Einheit der Gemeinde? Wie kann eine örtliche Gemeinde, wie können wir hier als Gemeinde in der Edisonstraße verhindern, dass es wegen irgendeiner Frage, zum Beispiel wegen der Tauffrage, zu einer Spaltung unter uns kommt? Wie kann man das verhindern? Schaut, die Geschwister, die diese Gemeinde gegründet haben und vielleicht auch wesentlich mit aufgebaut haben, die haben die Bibel hinsichtlich des Themas Taufe und auch vieler anderer wichtiger Themen gründlich studiert. Und wir haben zum Beispiel auch erkannt, dass die Bibel sehr deutlich über die Taufe der Gläubigen lehrt, durch Untertauchen. Und wir haben diese Sicht ganz bewusst zur Lehrmeinung dieser Gemeinde gemacht. Die Gemeinde hier lehrt ganz offiziell, dass Menschen, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind, erst dann getauft werden sollten durch Untertauchen. Und wir praktizieren das auch. Aber wir zwingen natürlich niemanden, das so zu sehen oder so zu praktizieren. Wir zwingen niemanden dazu. Wir lehren es, wir praktizieren es, wir geben dieses Beispiel, aber wir haben noch niemanden gezwungen. Vielleicht sind etwa 70 Geschwister getauft worden in den letzten Jahren, aber ich denke nicht, dass einer davon gezwungen wurde. Das war freiwillige Entscheidung der Betreffenden. Nur, jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Wir erwarten von allen Geschwistern gleich, ob sie verbindliche Glieder unserer Gemeinde sind oder ob sie als Besucher hierher kommen, dass sie diese Lehrmeinung unserer Gemeinde respektieren und nicht dagegen arbeiten. Das können wir als örtliche Gemeinde erwarten, dass das respektiert wird und dass nicht dagegen gearbeitet wird, weder öffentlich noch im Stillen. Man kann mit uns über alles reden, wir können darüber diskutieren mit der Bibel in der Hand, aber das erwarten wir, dass da nicht gegengearbeitet wird, weil das würde die Einheit der Gemeinde zerstören. Das könnte sehr schnell zu einer Spaltung führen. Und darum nenne ich jetzt noch weitere Beispiele aus dieser zweiten Kategorie. Da ist zum Beispiel auch die prophetische Lehre von der Zukunft, also alles, was in der Bibel über die zukünftigen Dinge gesagt wird. Man nennt das die Eschatologie. Wir glauben, dass der Herr Jesus vor den Ereignissen der Trübsalszeit zur Entrückung seiner Gemeinde kommen wird. Das ist die Lehrauffassung dieser Gemeinde. Wir glauben, dass die Christen entrückt werden vor der Drangsalszeit, diese 7 Jahre, wo der Antichrist auf dieser Erde sein wird. Das glauben wir. Aber wir wissen, dass es wiedergeborene Christen gibt, die in diesem Punkt anders denken. Manche Gläubigen meinen, die Entrückung sei in der Mitte dieser antichristlichen Zeit. Es gibt sogar manche Christen, die meinen, sie sei erst am Ende dieser antichristlichen Zeit. Da pflege ich, wie Professor Peters, zu sagen, jeder sei seiner Meinung gewiss und jedem geschehe nach seinem Glauben. Gell? Nein, das hoffe ich nicht. Ich glaube, dass sogar die Christen, die meinen, es sei erst ganz am Ende der Trübsal, ich glaube, sie werden auch schon vorher entrückt und werden darüber nicht böse sein. Dann zum Beispiel, was die Stellung und den Dienst der Frau in der Gemeinde betrifft. Auch hier gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen in den christlichen Gemeinden. Und ihr habt eben gehört, wir beschäftigen uns zurzeit intensiv mit diesem Thema. Und ich bin überzeugt, wir werden sicherlich zu einer guten, biblisch fundierten Lösung kommen. Aber egal wie die Lösung aussieht, wie immer wir das handhaben werden, es ist nicht fundamental. Daran entscheidet sich nicht wahres Christentum und wahres Gemeindeleben. Das ist ein wichtiger Punkt. Er ist gelehrt in der Schrift und wir sind herausgefordert zu forschen. Aber wie wir das auch entscheiden werden, hoffen wir, dass es alle akzeptieren werden als Lehrauffassung der Gemeinde und dass die anderen, die vielleicht in einem Punkt anders denken, das respektieren und nicht dagegen arbeiten. Das ist sonst immer die Gefahr, dass es zu Spaltungen führt. Genauso bei dem Thema die Gaben des Geistes. Das ist auch so ein umstrittenes Gebiet innerhalb der Christenheit. Die Gaben des Heiligen Geistes, die Geistesgaben, die Charismen. Wir glauben, dass Gott seiner Gemeinde viele Geistesgaben geschenkt hat. Im Neuen Testament werden mehr als 20 solcher Geistesgaben genannt. Manche sagen 22, manche sagen 24. Darüber brauchen wir uns jetzt nicht streiten. Es sind mehr als 20 Geistesgaben. Aber wir wissen auch, dass der Apostel Paulus in 1. Korinther 13, Vers 8 gelehrt hat, dass 3 dieser Gaben aufhören werden. Das steht da. Nicht alle, sondern 3 dieser Gaben werden aufhören. Und wir glauben, dass diese 3 Gaben, direkt inspirierte Prophetie, direkt inspirierte Erkenntnis, direkt inspirierte Zungenrede mit Vollendung der Zusammenstellung des Neuen Testaments aufgehört haben. Wir machen auch diese Sicht nicht zum Schibolett des Christentums. Das heißt, wir sagen nicht, wer das anders sieht, der ist kein wirklicher Christ. Nein, wir achten und respektieren alle wahren Kinder Gottes. Wenn sie den Geist Gottes empfangen haben, wenn sie wirklich wiedergeboren sind, sind es unsere Brüder und Schwestern. Wir haben so viele Geschwister, wie Gott Kinder hat. Nicht wie wir meinen, die uns gefallen, sondern so viele, wie Gott Kinder hat, haben wir Brüder und Schwestern. Aber wir erwarten auch in diesem Punkt, dass die Lehrauffassung der Gemeinde respektiert wird und nicht öffentlich oder im Verborgenen dagegen gearbeitet wird. Das könnte zu Spaltungen führen. Es gibt sicherlich noch weitere Themen, die jetzt hier genannt werden können. Auch zu diesen Punkten, die ich jetzt angesprochen habe, müsste viel gesagt werden, aber das kann in einer Predigt heute Morgen hier nicht geschehen. Wir haben auch über alle diese Punkte schon Lehrabende oder Lehrverkündigungen gehabt und das kommt auch wieder, nur alles zu seiner Zeit. Also ich bin sicher, es gibt noch weitere Lehrthemen, die hier eingeordnet werden könnten oder müssten unter die Kategorie wichtig, aber nicht fundamental. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir in der Gemeinde hier 2 Papiere zusammengestellt haben, die allermeisten von euch sicher auch kennen, die fundamentalen Dinge, die wir ganz wesentlich erachten für Christentum und wahres Christenleben, haben wir in den sogenannten Glaubensgrundsätzen zusammengefasst. Das ist ein offenes Papier, das könnte morgen von mir aus im Mannheimer Morgen veröffentlicht werden. Dazu stehen wir, da beißt die Maus für uns keinen Faden ab. Ja? Das ist unsere Sicht, wie wir die Bibel in ihren Hauptaussagen verstehen. Und wir halten es nicht für ungeistlich, so etwas auf ein Papier zu bringen. Es gibt Gemeinden, die halten das für ungeistlich, die haben aber dann ungeschriebene Gesetze, ja, und Lehrmeinungen. Aber wir halten das sogar für fair. Wer wissen will, welchen Weg wir gehen als Gemeinde, was wir glauben, was wir lehren, der kann sich das anschauen, er kann fragen, wir können darüber reden. Das ist ein guter Weg, der sich sehr bewährt hat. Und es gibt ein anderes Papier, das sind sie dann aber auch wirklich alle, das ist unsere Gemeindeordnung. Da haben wir zum Beispiel über diese Dinge etwas ausgesagt, wie wir die verstehen, die Kategorie, die wir für wichtig halten, aber nicht für fundamental. Wo wir aber als Gemeinde uns für einen Weg entscheiden müssen, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen uns in diesen Punkten auch auf einen Weg einigen. Und das haben wir in diesem Papier zusammengefasst und das kann auch jeder einsehen. Das würden wir nicht unbedingt im Mannheimer Morgen veröffentlichen, aber das kann auch jeder, der wissen will, wie wir darüber denken, einsehen und wir können das durchsprechen und erklären, warum wir das so sehen. Kommen wir noch zu dem dritten Punkt. Dinge, die nicht wesentlich sind. Und damit sind wir bei dem gelesenen Abschnitt aus Römer 14. Jetzt kommen wir zu Römer 14, zu dem, was ich eingangs las. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom. Diese Gemeinde bestand aus einem guten Teil Judenchristen, solche Leute wie Arnold Fruchtenbaum, ja, die Juden waren, aber zum Glauben kamen, dass Jesus ihr Messias ist. Aber da war auch ein Teil Heidenchristen in der Gemeinde in Rom, das heißt Römer, die vorher heidnische Religion hatten. Und da waren natürlich von dieser verschiedenen Prägung her Spannungen in dieser örtlichen Gemeinde vorprogrammiert. Auch wir, die wir hier sind, kommen zum Teil aus sehr unterschiedlichem Hintergrund. Es gibt Leute unter uns, die haben schon eine religiöse Vorprägung gehabt. Die waren sehr religiöse Katholiken oder sehr religiöse Evangelische oder sehr religiöse Leute in anderen Gruppen. Aber es gibt Leute unter uns, die waren früher überhaupt nicht religiös. Die waren wirklich rein säkularisiert, wie man das so schön nennt. Ja? Die hatten mit Religion gar nichts am Hut. Und das sind natürlich auch zwei ganz verschiedene Anmarschwege. Und wenn man jetzt in einer Gemeinde zusammen ist, dann kann von dieser Vorprägung her, kann es auch zu verschiedenen Auffassungen und vielleicht sogar Spannungen kommen. Und interessant ist, Spannungen entstanden damals und entstehen heute meistens dort, wo die Heilige Schrift keine ganz klaren, eindeutigen Aussagen macht oder wir erkennen zumindest diese klaren, eindeutigen Aussagen nicht so. In der Bibel gibt es viele Dinge, die sind ganz klar geboten oder ganz klar verboten, aber dazwischen ist ein großer Bereich, über den die Bibel nicht eindeutig sagt, ob das Gott gefällt oder nicht. Das sind die sogenannten Mitteldinge und hier müssen Christen nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, wie sie es halten wollen. Was waren denn die Streitfragen damals in Rom? Da war zum Beispiel die Frage, darf ein Christ Fleisch essen, ja oder nein? Das war nicht die Frage Vegetarismus oder nicht. Das war eine ganz andere Frage, die dahinter stand. Nämlich alles damals auf dem Markt erhältliche Fleisch dem Jupiter geopfert wurde oder dem Mars oder irgendjemand. Dann war es die Frage, müssen Christen noch bestimmte Feiertage halten, zum Beispiel die vom Alten Testament her waren, Passa, müssen Christen Passa feiern, müssen sie Laubhüttenfest feiern, müssen sie Wochenfest feiern oder nicht? Dürfen Christen Wein trinken? Ja oder nein? Ist Alkohol grundsätzlich erlaubt oder verboten? Das waren die Fragen, die offensichtlich hier in dieser Gemeinde in Rom bewegt wurden. Was sind denn heute vergleichbare strittige Punkte unter den Christen? Darf ein Christ am Sonntag Bügelwäsche erledigen? Ja oder nein? Seine Büroarbeit machen? Ja oder nein? Darf ein Christ Blutwurst essen? Ja oder nein? Dürfen Christen in der Gemeinde beim Abendmahl Saft, Traubensaft verwenden? Oder muss es Wein sein beim Abendmahl? Dürfen christliche Ehepaare Verhütungsmittel gebrauchen? Ja oder nein? Dürfen Christen Fernseher haben? Ja oder nein? Ich bin überzeugt, diese Frage wird in ein paar Jahren nicht mehr gestellt werden. Dann wird es gar keine Christen mehr geben, die überhaupt noch auf die Idee kommen, dass das eine Frage sein könnte. Aber vielleicht ist es für manche noch eine Frage, ja oder nein? Können Mütter von kleinen Kindern berufstätig sein? Ja oder nein? Dürfen christliche Frauen oder Männer Schmuck tragen? Ja oder nein? Und das sind Fragen, die vielleicht heute, zumindest in manchen Gemeinden, vielleicht auch hier unter uns, so strittige Punkte sein könnten unter Gläubigen. Und da wollen wir jetzt im letzten Teil dieser Botschaft heute Morgen einige wichtige Prinzipien lernen aus Römer 14. Weil genau darauf hat Paulus sehr gute Antworten gegeben, sehr weise, vom Geist Gottes geschenkte Antworten. Und wenn wir die verstehen und unter uns anwenden, wird es auch in diesen Bereichen keine Probleme geben und auch keine Spaltungen. Erstens, Gläubige haben unterschiedlich geprägte Gewissen. Das ist eine Tatsache. Paulus spricht von Schwachen im Glauben. Er fängt dieses Kapitel an, den Schwachen im Glauben aber nehmt auf. Was heißt schwach im Glauben? Das heißt jetzt nicht körperlich schwach, seelisch schwach, heißt auch nicht nervlich schwach, das heißt nicht einmal geistlich schwach. Schwache im Glauben sind hier in diesem Zusammenhang Menschen mit einem überängstlichen Gewissen. Überängstliche Menschen. Und wir haben hier unter uns ganz gewiss Einzelne, die gehören in diese Gruppe überängstliche Gewissen. Es gibt andere, die sind auf der anderen Seite, die haben ein total freies Gewissen. Das kann auch ein bisschen gefährlich werden, ja. Ist da auch gut, wenn es vielleicht einen gesunden Mittelweg geht. Aber diese Schwachen im Glauben, die waren sehr überängstlich, die waren übervorsichtig in manchen Dingen. Und es gibt Starke, die heißen in diesem Zusammenhang mit weitem, freiem Gewissen. Keines von beiden gibt es in Reinkultur. Man kann in der einen Sache sehr schwach sein im Gewissen, sehr überängstlich, während man in einem anderen Gebiet sehr frei ist. Derselbe Mensch. Das gibt es nicht in Reinkultur, aber vielleicht können wir uns an der Stelle mal persönlich fragen, in welche Richtung tendiere ich eher? Zu den überängstlichen, sehr vorsichtigen Menschen oder mehr zu den freien, die auch fünfe gerade sein lassen können? Zweitens, jeder Gläubige steht und fällt seinem Herrn. Das lesen wir in Vers 4. Wer bist du, der den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Jeder Gläubige steht und fällt seinem Herrn. Ich brauche zum Glück nicht nach dem Gewissen meines Bruders leben oder meiner Schwester. Ich muss nach meinem eigenen Gewissen leben. Wir brauchen nicht nach dem Gewissen von Arnold Fruchtenbaum leben und nicht nach dem von Stefan Schnitzer. Und ihr braucht nicht nach meinem Gewissen leben. Dafür dürfen wir sehr dankbar sein. Jeder steht vor dem Herrn, der uns alle mit seinem Blut teuer erkauft hat. Er kennt uns und liebt uns. Er weiß auch um die Prägung unseres Gewissens. Vor ihm wollen wir leben und von ihm werden wir eines Tages beurteilt. Schaut mal die Verse 10 bis 12, die sind sehr wichtig in dem Zusammenhang hier. Da heißt es, du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Da wird letztlich beurteilt. Was ist das für ein Richterstuhl? Und was wird hier gerichtet? Schaut, es gibt hier auf der Erde ganz verschiedene Richter. Es gibt zum Beispiel den Richter im Justizgebäude. In den USA kann ein solcher Richter einen Menschen zum Tode verurteilen. Das ist vor kurzem geschehen bei Carla Faye Tucker. Sie ist zum Tode verurteilt worden. Aber es gibt auch einen Preisrichter auf einer Gartenschau. Ist auch ein Richter. Der verteilt Preise für die schönsten gezüchteten Blumen. Beide sind Richter, aber mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen und Befugnissen und Tragweite ihrer Tätigkeit. Und der Richterstuhl, von dem hier die Rede ist, in Römer 14, und auch in 2. Korinther 5, Vers 10 kommt er vor, das ist einer, der gleicht dem von der Gartenschau, der gleicht dem vom Preisgericht. Deswegen nennen wir dieses Gericht auch Preisgericht. Hier geht es nicht um Leben und Tod. Hier geht es nicht um Himmel oder Hölle, Feuersee. Hier geht es darum, welche Belohnung, welchen Preis Christen bekommen für ihr Leben hier, wie sie gelebt haben, wie sie gedient haben. Unsere Sünden wurden bereits vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha gerichtet. Da war dieses Gericht, als es um Leben und Tod ging. Da hat Jesus Christus unsere Schuld auf sich genommen. Und jeder, der das in Buße, in Umkehr und Glauben für sich genommen hat, der weiß, meine Sünden sind gerichtet. Am Kreuz von Golgatha. Aber jeder Christ, der mit Jesus lebt, er wird vor diesem Richterstuhl Christi oder Gottes stehen. Und da geht es jetzt um das Leben als Christ, um die Motive, um den Dienst, den wir getan haben oder auch nicht getan haben. Das alles wird vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Und da heißt es, jeder Christ steht und fällt seinem Herrn. Für mich ist das eine sehr tröstliche Aussage. Wisst ihr, wer in der Öffentlichkeit steht, in irgendeiner Form, auch wer in der Gemeinde vorne steht, wer mitarbeitet, wer andere leitet in Gruppen, der setzt sich aus. Wer sich einsetzt, setzt sich aus. Lob, Anerkennung, aber auch Tadel, Kritik, Verleumdung. Wer sich einsetzt, setzt sich aus. Und je mehr man in der Öffentlichkeit steht, desto mehr kann man da Erfahrungen machen, was einem zum Beispiel alles unterstellt wird. Wenn man irgendetwas tut, wenn man das dann so ab und zu mal hört, was einem da unterstellt wird, warum man das vielleicht getan haben könnte, was da die Motive waren, was einem da manchmal alles angehängt wird. Manchmal kann es sogar stimmen, ja, da müssen wir uns darunter beugen, aber manchmal staunt man schon und vielleicht machen wir das selbst auch manchmal, dass wir anderen Dinge unterstellen, Motive. Und ich bin so froh, dass es einen Tag gibt, wo das alles wieder ins rechte Licht gestellt wird. Für mich ist es kein Tag, vor dem ich Angst habe, vor dem ich zitter. Oh, der Richterstuhl Christi, ich freue mich auf diesen Tag. Ich sage, Herr, ich weiß, da wirst du alles ins rechte Licht stellen. Da wird auch das Krumme in meinem Leben, das wird offenbar werden und das ist gut, dass es offenbar wird. Aber auch die Sachen, die falsch von Menschen eingeschätzt wurden, die werden da ins rechte Licht kommen. Nochmal der George Peters, er ist heimgegangen, er war ein sehr begnadeter Bibellehrer. Er hat einmal erzählt, dass er einen Bruder kennenlernte in den Staaten, der, wir kommen gleich zum Schluss, der hat als junger Mann erlebt, wie ihm etwas unterstellt wurde, es wurde ihm angehängt. Man unterstellte ihm, etwas getan zu haben, was er nicht getan hatte. Und die ganze Gemeinde konfrontierte ihn damit und er beteuerte seine Unschuld, aber er konnte das Gegenteil nicht beweisen. Und dann wurde ihm klar vor dem Herrn, das jetzt zu tragen. Er musste seine Ämter niederlegen, aber er blieb in dieser Gemeinde. Und er hätte weggehen können. Er blieb in dieser Gemeinde und trug diese Schmach, diesen Makel, der ihm zu Unrecht angelastet wurde. Ich habe ganz große Hochachtung vor einem solchen Weg. Und dann lag dieser Bruder auf dem Sterbebett und George Peters besuchte ihn. Und dann verriet ihm dieser alte Bruder, der beim Heimgehen war, weißt du, diese Sache damals, sie lag 40 Jahre zurück. Ich war das nicht. Ich habe das nicht getan. Aber ich weiß, der Herr, er wusste es die ganze Zeit über. Und er sah meinen Weg und vor seinem Richterstuhl wird das alles im richtigen Licht stehen. Ist doch großartig, das zu wissen. Und darum lasst uns vorsichtiger sein im Beurteilen anderer, im Richten anderer. Warum der das tut und warum er es nicht tut. Warum war der jetzt nicht da an dem Abend und warum hat er da nicht geholfen und warum hat er das nicht getan oder jenes. lasst uns vorsichtiger sein mit diesen Beurteilungen und Richten. Denn das nächste hier noch, jede Gewissensprägung ist mit einer Gefahr verbunden. Das steht hier, der Starke ist in der Gefahr, den Schwachen zu verachten. Was, du trinkst keinen Wein? Komm, stell dich nicht so an, ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren. Es in der Gefahr, den Schwachen zu verachten und schaut auf ihn herab. Aber der Schwache ist in der anderen Gefahr, den Starken in seiner Freiheit zu richten. Was? Du nennst dich Christ und trinkst Alkohol? Du nennst dich Christ und wohnst in einem teuren Hotel? Und so wird gleich gerichtet. Den Bruder, der freier denkt und lebt, richten, ist ebenfalls Sünde. Beide sollen wissen, Christus hat den anderen angenommen. Nun gilt es, ihn auch anzunehmen, wie er ist. Bitte nicht falsch verstehen. Wir sollen nicht die Sünde des anderen annehmen. Zur Sünde müssen wir immer klar und deutlich Nein sagen. Aber wir nehmen ihn an als Menschen, als Bruder, auch wenn er vielleicht in einem Punkt schief liegt oder was auch immer. Viertens, im Konfliktfall soll der Starke dem Schwachen entgegenkommen. Der Starke soll in seiner Freiheit aus Liebe dem Schwachen gegenüber Rücksicht nehmen und wenn es sein muss, verzichten. Jetzt muss ich nochmal das Beispiel mit Arnold aufgreifen. Arnold ist Jude. Es könnte sein, dass er als Jude Probleme hätte mit bestimmten Gerichten, mit Schweinefleisch und so weiter. Es hätte sein können, ja, dass er an dem Punkt von seinem jüdischen Hintergrund her große Probleme hat. Es ist nicht der Fall. Er isst am liebsten Rahmschnitzel und Schweinebraten und Thüringer Würste. Es ist überhaupt kein Problem bei ihm. Aber wenn es so gewesen wäre, er war zum Essen bei uns am Donnerstag, dann hätten wir natürlich darauf Rücksicht genommen. Dann hätten wir ihm irgendeine Süßspeise vorgesetzt oder so. Aber kein Problem. Das wäre dann Rücksicht gewesen von uns, die wir in dem Punkt kein Problem haben, ihm gegenüber, wenn er es gehabt hätte. Ja? Ein Mann namens Kullen von Hülben auf der Schwäbischen Alb hat gesagt, zu mir selbst will ich ein Herz haben wie ein Nadelöhr, aber zu anderen wie ein Scheunentor. Wir machen es oft umgekehrt, gell? Bei uns sind wir sehr großzügig und beim anderen, oh, was macht er da und so. Lasst uns das lieber so rumhalten, zu uns selbst wie ein Nadelöhr und zum anderen wie ein Scheunentor. Das ist eine gute Regel. Letztens, fünftens, in der Gemeinde Jesu steht grundsätzlich die Liebe über der Erkenntnis. Das soll heißen, dass in diesen Dingen, auch wenn ich eine andere Erkenntnis habe, dann sage ich das und erkläre das, aber wenn der andere es nicht so sieht, dann habe ich ihn lieb als Bruder und als Schwester und lasse ihn stehen. Nochmal, nicht seine Sünde, aber eine andere Erkenntnis in diesen Punkten, die nicht wesentlich sind. Und dann gibt es auch keine Spaltungen in diesem Bereich. Das ist das geistliche Ziel des Herrn mit uns hier in der Gemeinde, dass wir den anderen lieben, so wie er uns geliebt hat. Jesus hat die Jünger damals geliebt, obwohl sie in vielen Dingen noch jüdische Eierschalen hatten und ganz schief lagen. Er hat sie geliebt. Und Paulus schreibt in Philipper 3, sollte jemand in diesem oder jenem Stück anders denken, so wird ihm Gott das später offenbaren. Diese Haltung sollten wir haben und nicht jetzt mit Gewalt irgendetwas durchsetzen. Das muss ich hier noch erwähnen. Wer zum Beispiel diese Dinge hier, die in diesem Bereich gehören, die nicht wesentlich sind, wer diese Dinge reitet und damit kommt und das zum Beispiel zum Schibolett des Christentums macht und sagt, wenn du das nicht so machst und wenn das nicht die ganze Gemeinde so macht, dann seid ihr alle schief und falsch und so weiter. Wer das macht, das ist ein sektiererischer Mensch. Und von dem schreibt Paulus in Titus Kapitel 3, Vers 9 bis 11, einen sektiererischen Menschen weise zurecht, ermahne ihn einmal, ermahne ihn zweimal und dann Schluss. Da gibt es gelbe Karte und da gibt es rote Karte und dann ist Schluss. Einen sektiererischen Menschen, der anfängt, solche Dinge zu nehmen und damit Spaltung in die Gemeinde zu bringen, da sagt Paulus, da gibt es keine langen Dinge, auch nicht lang, unter sechs Augen und nochmal vor der Gemeinde, da gibt es gelbe Karte und rote Karte und Schluss. Das müssen wir einfach sehen, das ist apostolische Regel, das ist Schutz davor, dass Gemeinden zur Spaltung gebracht werden. Da muss lieber so ein sektiererischer Mensch gehen, der irgendwelche Nebensachen zur Hauptsache machen will und damit Unfrieden und Spaltung bringt. Wir haben drei Kategorien gesehen. Fundamentaler Charakter, über diese Dinge hat Gott klar gesprochen und wir beugen uns darunter und machen einen Punkt. Es gibt Dinge, die sind wichtig, die wollen wir sehr ernst nehmen, aber es kann sein, dass es unterschiedliche Meinungen gibt unter Christen. Da könnten wir selbst auch irren, aber wenn wir schon irren, dann wollen wir so nah wie möglich am Wort Gottes vorbei irren, so nah wie möglich. Und das Dritte ist, diese nebensächlichen Dinge, um wie viel Uhr unser Gottesdienst beginnt und ob wir Saft haben oder Wein beim Brotbrechen, darüber darf es nicht zu Zertrennungen kommen. Das ist nie im Sinne des Herrn. Da wollen wir alle nach diesen Regeln verfahren von Römer Kapitel 14.